Cyberfunk Stimmen aus dem Lagezentrum. Der Podcast zu cyberlagebild.de. Für Behörden, Unternehmen, Bundeswehr und die breite Öffentlichkeit. Wir sprechen über das, was im digitalen Raum wirklich zählt. Aktuelle Cyberlagen, Hintergründe, Perspektiven und Maßnahmen. Einfach erklärt, verantwortungsvoll eingeordnet. Für alle, die mitdenken, mitreden und verstehen wollen, was uns digital bewegt. Dabei soll cyberlagebild.de die Orientierung zu deiner eigenen Situation zum Thema Cybersicherheit geben.
Und damit sind wir auch schon beim Thema unserer heutigen Folge.
KI 1 mit Kevin Engelhardt.
Vorher noch die Auflösung des letzten Quiz.
Tja, losgefahren bin ich in Calw, in der Hermann-Hesse-Stadt. Was für ein genialer Vorname. Dann bin ich nach Köln weiter und war auf einem Superkongress Cyberwomen 2025. Gratulation zu dieser klasse Veranstaltung. Dann nach Berlin und zurück. Das waren genau 1579 Kilometer. Na dann starten wir mal. Allein zu Hause, aber gemeinsam im Netz. Lasst euch überraschen, ich habe Kevin direkt gleich abgeholt.
Du sitzt in einer Küche?
Ja, natürlich. Startup-Feeling.
Super. Und immer Futter.
Ja, ich habe mich gerade eben umgedreht und mir meine Mandarine aus dem Kühlschrank geholt. Das ist doch super. Also die Versorgung ist immer sichergestellt, sagen wir es mal so.
Du hattest doch auch deinen super Blick nach raus. Ist das jetzt, du guckst direkt in die Landschaft?
Genau, ja. Glücklicherweise wohnen wir am Stadtrand von Potsdam und da gibt's noch ein paar Bäume. Ja, hast du eine ganz schöne Aussicht.
Ja, hast du den Podcast-Titel gesehen?
Ja, den Podcast-Titel habe ich gesehen. Ich meine, ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, aber immerhin wurde jetzt mal eine sinnvolle Metapher dafür verwendet. Ja, finde ich gut.
Ja, er lag irgendwie nahe und den würde ich auch gerne so platzieren. Kommt einfach gut.
Ja,
verbindest du auch negative Dinge mit Metapher?
Naja, also das ist meistens das Erste, was Leute sagen, wenn ich mich vorstelle. Wenn du es dann 100 Mal gehört hast, dann ist es noch halb so witzig. Aber ansonsten, ich habe den Film gemocht, ich habe den Schauspieler gemocht, die Handlung davon geliebt. Von daher, als kleines Kind, Kriminellen quasi Einhalt zu gebieten, was gibt's Besseres? Gibt's Schlimmeres, als damit in Verbindung gebracht zu werden? Und vielleicht ja auch eine gute Überleitung, weil im Grunde, jetzt nicht sagen, dass ich das auch so aktuell so ähnlich mache, aber natürlich versuche ich ja auch zu verhindern, dass in Häuser eingebrochen wird, dass genau solche Kriminellen ihre Machenschaften treiben. Und das ist, glaube ich, ein gutes Summary darüber, was ich heute mache.
Ja, wunderbar. Also erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Kevin, zum Podcast, auch einer der ersten Folgen. Cyberfunk, Stimmen aus dem Lagezentrum. Hört sich natürlich wild an. Irgendwie auch ein bisschen Behördendeutsch, aber habe ich ja bewusst so gewählt, soll auch genauso rüberkommen. Heute haben wir ein Thema, das uns alle betrifft, egal ob jung oder alt, digitale Sicherheit, Orientierung im Netz und die Chancen von künstlicher Intelligenz. Das ist natürlich das Hauptthema oder Hype-Thema gerade. Und passend dazu haben wir die Folge genannt. Kevin allein zu Hause, zu gemeinsam im Netz, sorry. Der Titel spielt ein bisschen auf den berühmten Film an, aber er schreibt genau das, worum es geht. Niemand muss im digitalen Raum allein unterwegs sein. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf. Und es ist mir echt eine Ehre. Und vielleicht erzählen wir auch noch ein kleines bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Vor allem in der Sommerphase, wo wir da saßen. War schon gut. Cyberlagebild.de. Schön, dass du hier bist.
Danke, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Bevor wir aber einsteigen, Kevin, habe ich da doch eine Frage. Boah, ich muss echt meinen ganzen Monitoren hier aufpassen, wo meine Maus ist. Also, ich sitze hier vor einem riesen Bildschirm und vier kleineren. Rechts habe ich noch ein paar Server laufen, ein paar Container laufen und jedes Mal geht mir die Maus flöten. Aber bei cyberlagebild.de geht es um Orientierung im digitalen Nebel. Was ist denn dein persönlicher Kompass?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mein persönlicher Kompass, glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, dass mein persönlicher Kompass oder ja generell meine Linie, die musste ich erstmal finden. Die war in meiner Jugend nicht ganz so klar. Und vielleicht würde man auch so von der Vogelperspektive betrachtet sagen, dass mein Kompass damals nicht unbedingt genordet war. Er ist in alle Himmelsrichtungen ausgeschlagen. Und ja, da sind viele Sachen passiert, die man sicherlich gesellschaftlich etwas verurteilt hat. Und wenn man das durchgemacht hat und ja mitbekommen hat, wie es ist, wenn der eigene Kompass oder die eigenen Überzeugungen vielleicht gesellschaftlich gesehen und auch persönlich gesehen falsch sind, dann überlegt man sich irgendwann, okay, wie kann ich das ändern? Was kann ich denn der Gesellschaft auch zurückgeben? Und ich glaube, das hat sich dann in meinen 20ern sehr stark gefestigt. Wie gesagt, vorher war das alles sehr unkoordiniert und wusste selbst nicht so ganz, wo mein Kompass ist. Und jetzt ist mein Kompass ganz klar, ich möchte Unternehmen, möchte Menschen auch etwas zurückgeben. Und deswegen ist Cybersecurity so ein cooles Feld, meiner Meinung nach, weil ja viele Menschen da auch vielleicht den Kompass etwas verloren haben oder nicht wissen, wie sie den Kompass richtig verwenden. Das ist bessere Bezeichnung dafür. Und ich möchte ihnen dabei helfen, diesen Kompass richtig zu verwenden, um sie durch dieses Wirrwarr von IT zu führen. Und das ist im Grunde so mein Antrieb, dass es nicht nur klar auf der einen Seite, wir arbeiten alle, vor allem auch wegen Geld, aber am Ende musst du auch herausfinden, was willst du eigentlich erreichen, was ist das größere Ziel. Und für mich persönlich ist das, Menschen zu helfen und neuerdings auch uns als Europa zu stärken, unsere Werte zu stärken und dabei zu helfen, dass wir ja die Abhängigkeiten, die wir uns begeben haben in den letzten Jahrzehnten, hoffentlich nach und nach auflösen können und unsere Werte weiterhin vertreten können.
Wow. Wow. Im Endeffekt war das schon ein super Schlusswort, aber wir fangen ja erst an. Cool. Cool, wie du einsteigst. Aber erzähl doch ein bisschen was von deiner beruflichen Situation oder wie bist du überhaupt da eingestiegen? Gab es da so den Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt gehe ich in die Cybersicherheit und wäre der Cyberguru?
Nein, also wie ich ja meinte, in meinen Vorzwanzigern war es etwas turbulent und natürlich, so wie das wahrscheinlich vielen Jugendlichen geht in diesem Alter, du sagst nicht mit 14, ich will unbedingt Cybersecurity-Berater werden und will Unternehmen helfen. Also das wäre ein bisschen zu weit gedacht. Das ist eine Sache, die sich nach und nach einfach entwickelt hat. Ich habe damals so, als ich 13, 14 war, sehr, sehr viel Online-Games gespielt. Und das ist meinen Eltern natürlich nicht entgangen. Sie haben dann versucht, das etwas einzudämmen, weil meine schulischen Leistungen darunter gelitten haben. Im Grunde, wenn ich aus der Schule kam, ging direkt der Laptop an oder der Rechner an und da habe ich dann dran gesessen bis nachts. Und dadurch haben die schulischen Leistungen gelitten. Naja, was sie damit dann reagiert haben, ist, mir meine Nutzung einzuschränken, mir Programme auf meinen Rechner zu laden, die sagen, nach 90 Minuten fährt die Kiste runter. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, wie kannst du damit umgehen. Du kannst es akzeptieren, das würden sicherlich einige machen. Bei mir war das relativ klar, ich investiere jetzt die 90 Minuten Zeit, die ich habe, um zu versuchen, dieses Programm außer Kraft zu setzen. Das war meine Mission, weil logischerweise muss ja meine Sucht irgendwie befriedigt werden. Und das war vielleicht so der erste Fingerzeig, dass ich ein bisschen um die Ecke denke und dass ich auch, das war im Grunde nur Trial and Error, ich meine, ich hatte damals noch keine wirklichen IT-Kenntnisse, aber wenn ich etwas unbedingt wollte, war ich ganz gut in der Lage dazu, Sachen zu umgehen und vielleicht etwas um die Ecke zu denken und habe dieses Programm. Ich kann mir vorstellen, mein Onkel, der war da immer unser IT-Ansprechpartner, der war quasi wöchentlich bei uns im Haus und hat irgendwie versucht, das wieder gerade zu biegen. Sorry. da war es, denke ich, relativ klar, dass das so mein Ding werden könnte. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist definitiv nicht so gewesen, dass das eine geradlinige Sache war und ich mit 14 gesagt habe, ich will in den Bereich gehen. Und dann, irgendwann hatte ich dann mein Abitur gehabt, Gott sei Dank, und habe das Abitur so in BWL mehr gemacht, BWL und VWL. Und das war halt auch nicht so meine, war nicht so mein Home-Turf, um ehrlich zu sein. Und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Mein bester Freund hat zu dem Zeitpunkt praktische Informatik studiert. Und naja, dann dachte ich, gut, in der Informatik verdient man ganz gut Geld. Und probieren wir es doch einfach mal aus. Ich meine, ich habe ja früher viel gespielt und habe ja viel am Computer gehangen. Wäre doch jetzt cool, wenn ich das auch in Zukunft so mal Geld verdienen könnte. Und habe dann ja Softwareentwicklung studiert an der HTW im Saarland. Komme übrigens aus dem Saarland. Und habe aber schnell gemerkt, dass das nicht meine Sache ist. Habe das Studium trotzdem abgeschlossen, den Bachelor. Habe dann aber in diesem Studium schon versucht, so in den Bereich Cybersecurity zu gehen. Weil Softwareentwicklung hat mir nicht gelegen. Ich war nicht so der Typ, der irgendwie am Wochenende Sachen geskriptet hat oder gecodet hat. Mein Geduldsfaden ist nicht so groß oder so lang. Der ist relativ schnell gerissen, als es darum ging, irgendwelche Programme oder Abhängigkeiten zu aktualisieren und zu installieren. Und ja, da ist mir der Geduldsfaden gerissen und somit war dann auch klar, dass das nichts für mich ist. Und dann bin ich so in die Cybersecurity gerutscht und dann war das aber auch im Grunde ein 10-jähriger Weg von Anfang Cybersecurity, die Entscheidung, ich würde gerne in diesen Bereich gehen, hin zu, ich weiß jetzt, was ich wirklich mag. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich mag meinen Job, ich liebe meinen Job, unter anderem auch, wir haben ja eben über diesen Kompass gesprochen, weil ich Menschen helfen kann, weil sie hoffentlich dankbar sind darüber, was ich ihnen an die Hand gebe, wie sie sicherer werden in ihrem Raum und im Cyberraum. Und ja, das ist im Grunde so der Weg, also ein Weg über 15 Jahre von Softwareentwicklung hin dazu, dass ich jetzt hier als Cybersecurity-Berater stehe.
Aber definitiv eine super Basis gelegt. Also das muss man schon sagen, aus der Softwareentwicklung zu kommen. Da hast du vielen, vielen was voraus, dass natürlich das Thema auch werden wird, wie die ganzen Grundlagen gelegt werden. Klasse.
Ganz spannend. Das hilft mir auch, weil bei vielen Beratern oder Quereinsteigern ist das ja so, dass sie das Thema gut durchdrungen haben, Cybersecurity. Aber ich verstehe es halt wirklich von der Pike, weil ich habe Schaltungen gelegt, ich habe, du weißt, über Rechnerarchitektur, also ich theoretisch Informatik, ich bin einmal durch diesen ganzen Sumpf der IT gelaufen und dadurch, das hilft mir jetzt auch, und wir werden ja gleich über künstliche Intelligenz sprechen, einfach zu verstehen, was ist dahinter. Und für mich war das dann auch relativ schnell klar, KI ist im Grunde kein Hexenwerk. Also es ist eine weitere Evolutionsstufe in unserem Leben, in unserer Digitalisierung. Aber es ist jetzt kein krasses Wunderwerk, das alles pulverisieren wird, so wie es häufig dargestellt wird. Und ich glaube, da muss man einfach auch so ein bisschen das Wissen haben, wie Computer funktionieren, wie Netze funktionieren und wie das alles miteinander zusammenhängt, auch wie sie programmiert sind, um dann ja das Verständnis dafür zu haben, dass es nur halb so schlimm ist.
Du beschäftigst dich ja auch mit meinem Projekt, mit cyberlagebild.de. Ja. Und für alle, die es vielleicht allererst mal hören, aber was bedeutet das für dich persönlich? Was ist da bei dir angetickt, als du das erste Mal gehört hast?
Also das Projekt finde ich aus dem Hintergrund gut, wer eben gut zugehört hat. Mein Kompass ist ja auch vor allem daran ausgerichtet, Menschen zu helfen und auch der Gesellschaft zu helfen und Unternehmen zu helfen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die in Deutschland, europaweit vielleicht, auch weltweit fehlt, dass du eine Anlaufstelle hast, klar, die gibt's, aber eine vertrauenswürdige Anlaufstelle hast, wo du sagst, dieser Person, diesem Unternehmen vertraue ich und die Informationen, die von diesem Unternehmen ausgehen, auf die kann ich mich verlassen. Und das ist natürlich ganz klar auch an Personen gebunden. Und dadurch, dass das jetzt von dir kommt, jemand, will ich jetzt nicht zu sehr loben live, aber...
Oh, lass es.
Jemand, der einen gewissen... Der Vertrauen weckt, würde ich sagen. Jemanden, wenn man ihn kennenlernt, wo man sieht, okay, diese Person meint es ernst. Sie hat auch schon einen sehr, sehr langen Werdegang hinter sich und hat sich jetzt dazu entschieden, ich möchte auch etwas zurückgeben. Und das mache ich aus dieser Motivation heraus. Und das, glaube ich, unterscheidet dich und auch mich, dass wir viele Dinge tun, aus der Motivation heraus zu helfen und nicht aus der Motivation heraus Geld zu verdienen. Und deswegen finde ich dieses Projekt so spannend, weil du das vor allem als Hobbyprojekt im Grunde machst, weil du Menschen helfen möchtest, weil du als Ansprechpartner wachsen möchtest und weil du Menschen genau diesen Kompass in die Hand geben möchtest und versuchen möchtest, diese sehr komplexen Themen, die IT ja im Grunde sind, vor allem für Leute, die damit jetzt nicht täglich in Kontakt stehen, einfach näher zu bringen, verständlich näher zu bringen und vertrauensvoll näher zu bringen. Und das sind für mich die Schlüsselsachen. Und du machst es ja auch sehr anschaulich, wie zum Beispiel, wenn ihr euch auf der Plattform anmeldet, seht ihr das Cyberwetter, heißt es, glaube ich, oder? Mhm. Das Cyberwetter. Das heißt, damit kann ja jeder im Grunde was anfangen. Also man guckt aus dem Fenster und sieht, heute ist es hier sehr bewölkt und stürmisch. Naja, nicht so schön. Wenn die Sonne scheint, wissen wir auch ungefähr, was wir anziehen. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Visualisierung dessen, wie das Wetter gerade im Cyberbereich ist.
Ich sage ja sehr oft, wenn alle ein kleines bisschen mehr über die digitale Sicherheit wüssten, wäre unser Alltag deutlich entspannter. Würdest du es auch so sehen?
Absolut. Also viele, viele Sachen, und das sehe ich zum Beispiel auch in meinem privaten Umfeld, sehe ich von meiner Oma, von meinem Opa, angefangen bis hin zu Leuten in meinem Alter oder noch jünger, dass es häufig an Grundlagen liegt. Also weiß zum Beispiel die Freundin von einer Freundin, die wurde bei Instagram gehackt, weil sie, keine Ahnung, ihren Namen und dann noch irgendwie zwei Zahlen hinten dran hatte, wo ich sage, okay, also du bist mit den digitalen Medien aufgewachsen, irgendwie im Jahr 2000 noch was geboren und du weißt, wie man die Sachen verwendet. Das wurde dir in die Wiege gelegt, wie man damit umgeht. Mhm. Und trotzdem hast du offensichtlich nicht gelernt, wie du damit umzugehen hast. Dass du ein starkes Passwort, und das sollte hoffentlich heute inzwischen schon jeder wissen, dass man starke Passwörter benötigt, um sicherzustellen, dass sich Leute nicht unbefugt in dein Konto einloggen können. Idealerweise noch einen weiteren Faktor haben, den man bestätigen muss, kurz bevor man dann wirklich sicher angemeldet wird. Und das zeigt, finde ich, immer wieder eindrucksvoll und auch im täglichen Leben, dass Cybersecurity bei vielen Menschen nach wie vor ein Thema ist, mit dem man sich vielleicht nicht so gerne beschäftigt, aber das leider in diesem Fall Nichtbeschäftigung dieses Themas nicht dazu führt, dass es kein Risiko gibt. Ja. Dem Risiko sind wir allen ausgesetzt.
Ja. Schöne Brücke. Es kommen übrigens Lerneinheiten ab nächster Woche, die genau auf die Passwortsicherheit eingehen. Aber das ist nur eine kleine Brücke, das war jetzt gar nicht abgesprochen.
Schön, ja.
Aber that's live. Lass uns ein bisschen über ein anderes Thema sprechen, das gerade überall in aller Munde ist, in verschiedenen Ausprägungen, muss man auch so sagen. Künstliche Intelligenz. Wie schaust du persönlich da drauf? Ist KI für dich eher eine Chance, ein Risiko oder ein Werkzeug, das wir einfach lernen müssen und richtig einsetzen? Gib mal deine Einschätzung ab.
Gerne. Es ist ein Werkzeug, welches Chancen und Risiken birgt. Damit hätte ich eigentlich alles aufgeführt, was du gerade gesagt hast.
Danke, das wollte ich jetzt.
Es ist ein, im Grunde, wenn wir jetzt in diesem Bildmalerei von Werkzeugen bleiben, ist KI auch nichts anderes wie ein Hammer. Du nimmst einen Hammer in die Hand und weißt ungefähr, was du damit machen sollst, und es hat einen bestimmten Zweck. So hat KI übrigens auch angefangen. Es war im Grunde ein Werkzeug wie ein Hammer, und es war klar, mit dem Hammer kann ich XY machen. Jetzt, dadurch, dass KI immer weiter wächst, ist es kein Hammer mehr, sondern ein Schweizer Taschenmesser mit 1000 unterschiedlichen Sachen. Und da ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Und wir müssen lernen, mit diesem Schweizer Taschenmesser umzugehen. Jedes dieser nennt's mal Tools, Werkzeuge in dem Schweizer Taschenmesser haben einen gewissen Zweck und haben auch ihre Daseinsberechtigung. Es ist aber nicht mehr so klar wie bei einem Hammer, dass wir sagen, okay, wir hauen da auf irgendwas drauf. Im Umkehrschluss kannst du natürlich auch einen Hammer dafür verwenden, Dinge zu zerstören. Also es ist eine, um das jetzt zu beenden, es ist ja ein Gebiet, das sowohl für Gutes als auch für Schlechtes verwendet werden kann. Und ich glaube, was die Aufgabe von uns jetzt sein wird, vielleicht auch in den nächsten Podcast-Folgen, ist, dieses Schweizer Taschenmesser mal ein bisschen auseinanderzunehmen was bedeutet das überhaupt? Was ist da drin? Und wie können wir Leuten dabei helfen, das besser zu verstehen, dass sie diese Schweizer Taschenmesser aufmachen, ein bestimmtes Werkzeug rausholen und sagen, ach, okay, damit kann ich ja die Weinflasche aufmachen.
Du hast ein schönes Beispiel mit dem Hammer gebracht und mir spontan in den Kopf geschossen. Vorsicht mit dem Daumen. Mit dem Hammer kann man den Daumen treffen. Vielleicht ist das am Anfang auch so ein schönes Bild. Pass auf, es geht auch mal was daneben. Aber irgendwann hast du vielleicht keinen blauen Daumen mehr, sondern triffst den Nagel auch öfter. Da gibt es ja auch die schönen Partyspiele hier mit den Nägeln und mit dem Hammer einschlagen.
Ja.
Bei cyberlagebild.de starten wir gerade mit einem kleinen Schulungskonzept zum KI. Du hast es so ganz, ganz leicht anklingen lassen. Wenn du dir das anschaust, was ist deiner Meinung nach der größte Nutzen für Menschen?
Sehr individuell. Jede Person hat, glaube ich, eigene Zwecke für KI oder was jemand als nützlich erachtet. Das würde ich sagen, ist sehr individuell, aber ich sehe natürlich große Nutzen in den jeweiligen Kategorien. Wenn wir jetzt zum Beispiel Unternehmen nehmen, die ich ja überwiegend berate, da gibt es ganz viele Anwendungsgebiete. Und im Grunde benutzen wir ja KI. Es stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob wir KI verwenden möchten, sondern es ist Fakt, dass wir das seit Jahren verwenden. Erst dadurch, dass jetzt ChatGPT zum Beispiel immer salonfähiger wurde, in Anführungszeichen, wurde da mal so ein bisschen die Gesellschaft oder öffentliche Meinung drauf gelenkt. Auch dadurch, dass da Presse jetzt natürlich viel mehr Interesse hat. Aber KI ist jetzt auch kein neues Thema, das wir irgendwie erst seit 2 Jahren, seitdem es ChatGPT salonfähig wurde, gibt. Und wir verwenden das im Grunde täglich. Und das, um jetzt einmal kurz den Nutzen zu sagen, wenn wir unser Navigationssystem anmachen, zum Beispiel Apple Karten oder Google Maps oder was man auch immer verwendet, dann sind wir schon im Grunde im ganz tiefen Anwendungsbereich von KI, weil wir haben Echtzeit-Traffic-Erkennung. Also wir können sehen, wo gibt es Staus. Die Route wird automatisch angepasst, basierend auf der Verkehrslage. Gegebenenfalls können wir sogar schon einen Parkplatz vorbuchen. Also das ist ein guter Anwendungsfall dafür, wie wir KI schon verwenden. Jedes Mal, wenn wir unser Handy entsperren, zum Beispiel mit unserem Gesicht, KI, neuronale Netze. Also der Nutzen ist heute schon da. Den haben viele Unternehmen erkannt. Wenn wir zum Beispiel an die Kasse gehen von einem Supermarkt, gibt es ja jetzt die ganzen Selbstscannerkassen. Alles KI überwacht. In jeder Kasse sind im Grunde Kameras drin, die schauen, wie verhältst du dich? Was bist du für eine Person? Wie alt bist du ungefähr? Was hast du für einen Background? Und basierend auch auf deinen Bewegungen wird erfasst, wie wahrscheinlich ist es, dass da jemand, ne, was mitgehen lässt. Also es gibt einen sehr großen Nutzen und wir verwenden KI schon täglich, egal in welchem Alter.
Vielleicht können wir unseren Hörerinnen und Hörern direkt ein Beispiel geben. Stell dir vor, jemand liest einen Text und fragt sich, ist das von einer KI oder von einem Menschen geschrieben?
Ja.
Was wäre da dein erster Tipp?
Das ist eine Wissenschaft für sich fast schon. Wir sind ja viel auch bei LinkedIn unterwegs, also im Grunde das Social Media für Unternehmen. Und da gibt's ganz viele Beiträge, das, was Leute posten. Und es ist vollkommen klar, dass diese Leute das auch unter anderem mit KI /ChatGPT, was auch immer, formulieren. Für mich, was natürlich ganz klar das im Grunde schon zeigt, ist, wenn jemand ganz viele Icons verwendet, auch mehrere Icons verwendet, wenn es ungewöhnlich übersichtlich ist, wenn die Sprache ungewöhnlich scharf ist, wenn irgendwie Gedankenstriche verwendet werden, wobei auch viele Menschen das so verwenden, mich eingeschlossen. Ich, wenn ich jetzt einen Text mit KI schreibe, mache die extra raus, damit es nicht auffällt. Das sind so, und was man auch sehen muss, das ist mir in den letzten Wochen immer viel aufgefallen, wenn du etwas einfach blindlings aus einem LLM, also ChatGPT oder so, rauskopierst und es zum Beispiel bei LinkedIn postest, ist immer entweder erste Absatz oder zweite Satz eingerückt. Und wenn du das jetzt, wo man das weiß, wird man es im Grunde überall sehen. Zum Beispiel bei LinkedIn, dass im Grunde der erste oder der zweite Satz oder der erste Abschnitt immer eine Leertaste eingerückt ist. Das fällt den wenigsten auf. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu erkennen. Ich persönlich bin auch jetzt Dozent und habe eine komplette Vorlesung an der Uni. Und natürlich geben die Studis bei mir auch Bachelorarbeiten ab, die Studis geben bei mir Paper ab und da stellt man sich schon die Frage, okay, was ist damit jetzt mit KI verfasst? Das ist auch absolut kein Thema, dass sie KI verwenden, vollkommen legitim. Ich wäre fast schon enttäuscht, wenn sie es nicht täten. Dann wären sie, glaube ich, im falschen Fachbereich. Aber dazu erkennen, was wurde jetzt genau mit KI verfasst und einfach blindlings kopiert, weil das ist dann wenig kognitive Errungenschaft von den Studis. Und da hat man tatsächlich seine Probleme, vor allem zu sagen, zuverlässig, das hier ist mit KI geschrieben und deswegen kriegst du darauf 0 Punkte, weil es kommt ja nicht aus deinem Füller.
Ja. Da war jetzt vieles schon drin.
Stimmt,
und ich gehe jetzt nochmal 2 Schritte zurück, weil wir ja unsere Hörer und Hörerinnen hier mitnehmen wollen. Und sicherlich werden wir in einer der nächsten Folgen weiter tiefer einsteigen. Aber gehen wir nochmal zurück. KI, künstliche Intelligenz im internationalen AI, da ist ja das Wort schon problematisch für mich, um hier klarzustellen, künstliche und vor allem Intelligenz. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wie du das siehst?
Ja, ich habe mir in Vorbereitung zu diesem Podcast mal angeschaut, also künstliche Intelligenz, wie du schon gesagt hast, wo grenzt dich das ab? Wo ist da eigentlich die Trennlinie? Weil wenn du zum Beispiel, oder wir würden wahrscheinlich viel als künstliche Intelligenz bezeichnen, was im Grunde keine künstliche Intelligenz ist. Angenommen, wir schmeißen unsere Wäsche in unsere Waschmaschine. Diese Waschmaschine wiegt die Wäsche ab, schaut sich vielleicht noch an, was ist das für Wäsche? Und darauf basierend wird das Waschprogramm angepasst, bestimmt x Liter an Wasser reingepumpt und so weiter. Theoretisch würden wir sagen, das ist ganz schön intelligent, ist nichts anderes als Sensoren und im Hintergrund irgendwelche Regeln formuliert, fest formuliert, hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wann wir von künstlicher Intelligenz sprechen, ist immer dann, wenn wir eine Entscheidung basierend auf Daten vornehmen. Und das ist jetzt vielleicht noch einmal, wenn wir jetzt noch einmal kurz die Grundlagen legen, künstliche Intelligenz funktioniert nicht ohne Daten. Im Grunde ist das nichts anderes als ein Rahmenwerk und oder wenn wir es mit einem Baby zum Beispiel, ich lese gerade aktuell ein Buch und die hat genau das gleiche Beispiel dazu verwendet. Wenn wir ein Baby nehmen, hat ein Baby unfassbar viel kognitive Fähigkeiten. Das Gehirn ist super ausgeprägt. Aber es gibt halt noch keine Synapsen, weil das Baby noch nicht viel gelernt hat. Und erst mit den Jahren, die es älter wird und immer mehr lernt, entstehen Synapsen und basierend auf Erfahrungen, basierend auf Daten im Grunde. Und eine künstliche Intelligenz ist im Grunde nichts anderes. Die funktioniert nur basierend auf Erfahrungen, auf Daten, die in der Vergangenheit erhoben wurden. Und basierend darauf versucht es irgendwie die Zukunft oder im Grunde die Zukunft abzuleiten. Und das ist künstliche Intelligenz. Also wir haben keine festen Strukturen, Algorithmen, die bestimmte Abläufe programmieren, sondern wir haben ein Rahmenwerk, da kommen Daten rein und basierend auf diesen Daten werden Entscheidungen getroffen.
Jetzt gibt es ja viele Menschen gerade, vor allem der älteren Gruppierung, des älteren Alters, gehöre ich jetzt auch schon dazu. Ich glaube aber, dass ich da eine andere Meinung dazu habe. Die nehmen das aber tatsächlich als Intelligenz wahr. Warum glaubst du, und diesen Punkt, muss man auflösen. Warum glaubst du, ist das so?
Naja, also künstliche Intelligenz hat ja viele Anwendungsbereiche. Wir nutzen jetzt in der Gesellschaft, würde ich sagen, viel bewusst ChatGPT oder generell Programme, die irgendwas ausgeben, sei es ein Bild, sei es Text, sei es Sprache. Und das kommt natürlich intelligent rüber. Du hast teilweise das Gefühl, du redest mit einem echten Menschen. Das liegt aber einfach nur daran, dass die Daten, auf denen das Modell trainiert ist, auch von Menschen kommen. Und im Grunde, unser Leben ist auch nicht anders geprägt. Wir versuchen auch, Situationen einzuschätzen. Wir versuchen auch, Abwägungen zu treffen, basierend auf Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Darauf basiert unser komplettes Leben. Und KI macht nichts anderes. Es hat auch diese Daten, natürlich viel mehr Daten im Hintergrund, als wir in unserem Gehirn haben, weil da ist alles drin, was man sich vorstellen kann im Grunde, mehr oder weniger. Und basierend darauf werden dann Aussagen getroffen. Und man darf aber nicht vergessen, dass die KI im Grunde dumm ist. Also ist nicht wie wir Menschen, die unterscheiden können, die irgendwas sehen, die blitzschnell Entscheidungen treffen in bestimmten Situationen. Das kann KI nicht. Sie kann nur basierend auf den Daten, Maschinendaten, die in diesem Modell sind, Entscheidungen treffen oder uns auch dabei helfen, neue Texte zu formulieren. Also jeder Text, der im Grunde von einer KI formuliert wird, so menschlich er auch klingt, ist nichts anderes als ein Resultat aus den Daten, die in der Vergangenheit gesammelt wurden.
Ich glaube, damit haben wir ganz gut die Brücke geschlagen zu LLM und die Erklärung zu LLM. Ja. Was du vorhin genutzt hast, das sind natürlich genau die Fachbegriffe, mit denen wird einfach rumgeschmissen im Alltag oder in verschiedenen Texten. Und die eigentliche Erklärung, was das ist und warum, kommt gar nicht rüber. Geht da noch mal ein bisschen drauf ein, weil LLM, das kommt ja eigentlich auch gar nicht aus der Technologie. Das kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Large Language Model.
Ja. Also Large Language Model, hast du schon richtig gesagt, sagt ja der Name im Deutschen schon, Sprache ist drin, Language, Large, es ist groß und Model, es ist ein Modell dahinter. Wenn wir das jetzt mal dieses ganze Konstrukt auseinander pflücken. Also wir haben ein großes Sprachmodell. So. Und dieses große Sprachmodell, wenn wir uns daran erinnern, Leute, die das schon von Anfang an verwendet haben, haben sicherlich auch mitbekommen, was das so für Entwicklungsstufen hatte. Und auch das gibt es schon seit mehreren Jahren. Also wir haben ChatGPT dann erst, glaube ich, bei Version 3 oder so wirklich dann auch Mainstream genutzt. Jetzt ist es inzwischen bei 5. Und auch die sind nichts anderes als, was macht OpenAI? Die Daten, die im Internet rumfliegen, irgendwelche Webseiten, Fachbeiträge, Paper, alles, was man sich vorstellen kann, nehmen die und trainieren ihre Modelle darauf. Das heißt, es ist im Grunde nichts anderes als eine riesige Wissensdatenbank. Und es gibt auch viele unterschiedliche LLMs. Das ist vielleicht, das wissen nur die wenigsten. ChatGPT ist das Haupttool, das verwendet wird. Und dadurch, dass es so viel verwendet wird, kommen auch immer mehr Daten rein. Und dadurch kann es auch immer besser werden. Und das bedeutet, dass das Tool das Beste ist. Das ist so der Hintergrund, aber es gibt natürlich auch viele weitere Anwendungsgebiete oder Tools. Perplexity ist eins davon. Was ist da der Unterschied zu ChatGPT? Es ist im Grunde eine Suchmaschine, so ähnlich wie Google, nur etwas intelligenter. Du gibst da genau wie bei ChatGPT dein Problem herein und kriegst eine Antwort, allerdings dann mehr oder weniger faktenbasiert. Also für alles, was das Modell ausgibt, gibt es dir eine Quelle, was natürlich zum wissenschaftlichen Arbeiten ein bisschen besser ist.
Perplexity ist etwas intelligenter. Da war ja schon wieder die Intelligenz. Und genau das sind die Themen, glaube ich, und die Wörter, die immer so in das Menschliche und Emotionen auch hervorrufen. Mhm. Boah, da kommt was, das ist intelligenter. Nee, ist es nicht. Es ist ein größeres Modell. Es ist einfach dementsprechend angepasst.
Und es gibt da noch weitere Modelle, zum Beispiel Claude. Mistral ist das die europäische Antwort auf ChatGPT, hat auch seine Vorteile, ist, glaube ich, vor allem für mathematische Operationen besser geeignet. Also es gibt sehr viele Anbieter, werden noch immer mehr kommen, sicherlich mit zunehmender Kommerzialisierung.
Ja. Jetzt ist es ein Tool, ist es ein neues Business, ist es eine neue Denke? Muss ich dieses Tool nur kurz lernen? Mache ich mal eine Schulung? Gehe ich zur Volkshochschule? Das soll jetzt nicht negativ rüberkommen. Ein KI-Kurs und ich kann ein Tool nutzen. Mhm. Was wird da passieren? Oder was passiert ja schon sehr, sehr stark?
Also was man, denke ich, viel sieht, ist, dass die Tools nicht richtig verwendet werden. Und da gibt es natürlich eigene Studienbereiche drüber, wie du schon gesagt hast. Wenn wir jetzt in diesem Kontext von LLMs bleiben, also von Large Language Models, ChatGPT und so weiter. Wir interagieren mit diesem Modell immer in natürlicher Sprache und dieses Modell wird uns auch immer natürliche Sprache zurückgeben, abgesehen von Videos und Fotos, was es inzwischen kann. Aber im Normalfall, wir geben natürliche Sprache, gesprochene oder geschriebene Sprache in das Modell und kriegen als Antwort auch entweder gesprochene oder geschriebene Sprache zurück. Es ist im Grunde nichts anderes als irgendwie ein Kommunikationstool. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage nochmal?
Wie werden sich diese Tools auswirken? Wird sich das Denken verändern oder die Art der Arbeit verändern? Wird sich's überhaupt verändern?
Genau. Gut, danke. Jetzt habe ich ihn wieder. Und dadurch, dass wir in geschriebener oder gesprochener natürlicher Sprache mit diesen Tools interagieren, müssen wir auch wissen, wie wir mit ihnen reden. Weil so allwissend sie zu sein scheinen, so dumm sind sie am Ende auch. Hab ja eben schon gesagt, basiert alles auf Daten. Und wir müssen lernen, wie wir dieses Tool effizient nutzen. Wenn sich mal jemand die Mühe machen möchte, kann er oder sie gerne mal bei Prompt Engineering nachschauen. Also wie geben wir alles, was wir in ein Tool wie ChatGPT hereingeben, ist im Grunde ein Prompt, eine Anweisung, wahrscheinlich auf Deutsch. Und diese Anweisung muss auch gut strukturiert sein. Also idealerweise sagen wir, okay, du bist Rolle XY, also du bist ein Cybersecurity-Berater in meinem Beispiel. Und das Ziel ist, einen Kunden im Energiesektor zum Beispiel dem und dem Thema zu beraten. Und du bist jetzt dieser Experte, was würdest du an meiner Stelle tun beispielsweise? Also dann haben wir effizienter mit diesem Tool gesprochen, weil wir haben ihm dem Tool alle Informationen gegeben, die es benötigt. Wer ist das Tool? Cybersecurity-Berater, funktioniert für alles, kann auch jetzt zum Beispiel in einem Fall CISO sein. Und was ist das Problem? Das Problem ist, der Kunde hat, ja, keine Ahnung, hat Schwierigkeiten damit. Nehmen wir jetzt mal gerade das aktuelle Beispiel vom BER oder von den ganzen Flughäfen. Wir können keine Passagiere mehr abfertigen. So, das ist ganz klar das Problem. Du bist jetzt ein Cybersecurity-Berater. Sie können keine Passagiere mehr abfertigen. Bedeutet, Flüge fallen aus. Wirtschaftlich ist das auch eine Implikation. Was würdest du denn tun, um dieses Problem zu lösen? Und dann kriegen wir eine sehr gezielte Antwort, dadurch, dass wir sehr spitz gefragt haben.
Ich habe gestern ein schönes Beispiel, geht genau in die Richtung, die du beschreibst, gehört. Also wir haben bei uns in der Firma, ich bin noch hauptberuflich woanders unterwegs, viele, viele Schulungen und unsere ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden von den Grundlagen über die Nutzung verschiedener Tools geschult, täglich, wöchentlich. Also passiert sehr, sehr viel. Und der Dozent dort hat das schöne Beispiel gebracht. Dein Prompt, also den Text, wie frage ich die KI oder das Tool nach etwas, hat er mit Seefahrt in Verbindung gebracht. Und hat der KI gesagt, du nimmst jetzt die Rolle eines Piraten ein. Du bist ein Pirat.
Ja.
Und dann kam die Frage von demjenigen, der eingetippt hat, ich möchte jetzt mit dem Schiff von A nach B fahren. Und die KI hat noch bevor die eigentliche Antwort kam, menschlich reagiert. Ahoi, junger Kapitän, wo möchtest du hinfahren und wo setzen wir die Segel? Das ist natürlich eine komplett andere Ansprache als eine rein technische. Du hast es schön mit dem BER in Verbindung gebracht, finde ich klasse, weil wir ja doch gerade viele, viele Themen haben. Es wird also rollenbasiert direkt eine Antwort gegeben und das finde ich schon beeindruckend und es gibt ein bisschen so ein Gefühl, da spricht ein Mensch mit mir auf der anderen Seite. Es ist aber kein Mensch. Es sind tatsächlich rollenbasierte Systeme oder datenbasierte Systeme. Also ganz, ganz klasse. Ja, was erwarten jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den netten Podcasts? Wir werden dann immer wieder das KI einstreuen und in diesen Schulungseinheiten, die wir platzieren wollen. Gib mal ein bisschen Ausblick.
Ja, gerne. Der Ausblick, den wir, glaube ich, geben sollten, ist, wir gehen beim nächsten Mal vielleicht nochmal ein bisschen tiefer. Also wir haben jetzt schon einige Grundlagen gelegt.
Buchtipp der Woche.
Heute von Mirko. Mit dem nüchternen Blick eines Cybersecurity-Veteranen blickt Jürgen Schulze in seinem Buch ChatGPT das perfekte Versprechen auf eine Gesellschaft und Wirtschaft, die sich mitten in der KI-Disruption befindet. Wer sie nach Food for Thoughts, also nach Denkanstößen, inmitten des KI-Hypes sehnt, ist mit diesem Buch gut bedient. Jürgen Schulze spannt einen weiten Bogen von KI-Technologie bis zur Soziologie und liefert neben lebenswerten Gedanken auch viele Quellennachweise zur weltweiten KI-Forschung. ChatGPT, das perfekte Versprechen 2 von Jürgen Schulze.
Aber was steckt da eigentlich dahinter? Wie funktioniert ein LLM genau? Welche Technologien benutzen LLM? Es gibt ja auch viele. Also ich glaube, was wir machen sollten, ist einfach mal die Hauptbegrifflichkeiten, dem man tagtäglich in Berührung kommt, zu erklären. Und ein LLM verwendet ja auch ganz viele interne Technologien, sei es neuronale Netze, Machine Learning. Also es sind ja alles Sachen, die man sicherlich schon mal gehört hat, aber vielleicht nicht genau wusste, wie man sie einordnen soll. Darüber können wir auf jeden Fall beim nächsten Mal sehr gerne mal sprechen, dass wir das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Und wir würden vielleicht auch am besten mal noch über Halluzinationen sprechen. Das hätten wir auch heute noch machen können, aber es wird wahrscheinlich zu lang. Und zwar Halluzinationen, da müssen wir uns ganz klar darauf vorbereiten. Und das geht so ein bisschen, um es mal zu teasern, das zahlt darauf ein, wenn dir KI eine Antwort gibt, die menschlich wirkt und auch absolut schlüssig ist, aber trotzdem falsch, tendieren wir als Menschen dazu, sie trotzdem zu glauben. Selbst wenn diese Sachen, die das LLM zum Beispiel behauptet oder ausgibt, falsch sind, wenn sie gut formuliert sind, haben wir trotzdem die Tendenz, dem Ganzen zu folgen. Und das würde ich gern auch beim nächsten Mal nochmal besprechen, wie man das erkennen kann und auch idealerweise umgehen kann.
Da bin ich gespannt, was du da für Beispiele bringst. Und das ist ja schon brandgefährlich, weil man damit Menschen beeinflussen kann. Also war bei mir sofort einer der ersten Gedanken. Mhm. Also spannend, spannend, spannend für die nächsten Folgen. Klasse. Zum Schluss jetzt noch eine Frage. Wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Botschaft mitgeben möchtest, egal, ob sie jetzt 16, 30, 40, 60, 70, 80 Jahre alt sind. Ich hoffe wirklich, ihr hört ihr alle zu. Welche wäre das?
Ich antworte jetzt direkt so, wie es mir in den Kopf kommt. Immer wenn ich Leuten erzähle oder häufig, wenn ich Leuten erzähle, was ich beruflich mache und dass ich auch viel mit KI zu tun habe, ist die erste Reaktion, ich habe Angst davor. Und kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil wenn man das Ganze verwendet und da nicht so tief drin ist, kann man sich schon auch bedroht sehen in seiner Existenz beziehungsweise auch im Beruflichen, weil man sagt, okay, was habe ich denn noch zu bieten? Und das ist auch eine Angst vor mir, ganz klar. Also wenn ich sehe, wozu das alles in der Lage ist, diese ganzen Tools, stelle ich mir auch die Frage. Also ganz viel von dem ich dachte, was mich irgendwie als Mensch auszeichnet, als fachliche Person kann ja im Grunde übernommen werden. Aber ich glaube, dann müssen wir einfach ganz entspannt und ruhig bleiben. Am Ende ist das, damit schlagen wir den nochmal die Rolle zum Anfang, ein Tool, ein Werkzeug, das wir alle verwenden sollten, aber ganz klar lernen sollten, wie wir es verwenden und wie wir es dazu verwenden, uns effizienter und besser zu machen, besser zu strukturieren, unsere Arbeit vielleicht auch mal vor jetzt dem wichtigen Termin noch einmal mit einem LLM zum Beispiel zu challengen, also ja, einmal nochmal durchzugehen, ob man vielleicht was vergessen hat. Was ich euch mitgeben möchte, ist, habt keine Angst. Sehr, sehr hochgegriffen in der Schublade. Aber habt keine Angst, bleibt neugierig, schaut euch an, was kann das Ganze und informiert euch darüber, wie ihr diese Tools richtig verwendet. Wir werden in den nächsten Folgen auch sicherlich mal über die Risiken darüber sprechen. Aber jetzt für den Moment möchte ich euch gern so entlassen, dass ihr einmal euch anschaut, was sind die Möglichkeiten, die dieses Tool mir bietet und nochmal zu überlegen, zu reflektieren aus dem Aspekt, wie kann ich es vielleicht in meinem täglichen Leben benutzen, wo es mir tatsächlich auch eine Erleichterung bringt.
Danke dir, Kevin.
Gerne.
Und an alle, die zuhören. Schaut gerne bei cyberlagebild.de vorbei, wenn ihr mehr über digitale Sicherheit und KI erfahren wollt. Das war unsere heutige Folge von Allein zu Haus zu Gemeinsam im Netz. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt neugierig, sicher und offen für Neues. Schöner Spruch, kam von dir. Im digitalen Nebel den Kompass finden. Nicht allein im Netz, sondern gemeinsam sicher. cyberlagebild.de. Und für dich den allerersten Patch der Community.
Also sehr, das freut mich.
Ich habe einen entworfen. Das ist ein Patch auch zum Anlehnen. Hier haben wir richtig
ein Brett. Okay. Oh.
Cyberlagebild.de. Du bist der Erste, den ich denn überreichen werde. Und ja, klasse.
Dann habe ich jetzt auch einen Grund, nochmal ins Ländle zu kommen von Berlin, um mir mein Badge abzuholen.
Absolut. Aber ich bin so viel unterwegs. Wir treffen uns, wir haben uns ja die Woche in Berlin getroffen, ja. Also von dem her spannend. Und für unsere Zuhörer, jeden Mittwoch 20 bis 21 Uhr offene Sprechstunde. Schaut in die WhatsApp- und Signal-Kanäle, stellt eure Fragen. Wir als Experten und noch viele mehr stehen euch zur Verfügung für eure Fragen. Und wir können genauso von euch lernen, was bewegt euch. Ja. Vielen Dank dir, Kevin. Klasse.
Dankeschön. Ich möchte auch noch einmal kurz dazu auffordern, bitte hinterlasst uns eure Kommentare. Sagt, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Ich meine, wir sind da auch einfach vielleicht ein bisschen zu weit weg, das mundgerecht zu servieren, weil wir arbeiten damit täglich. Und es ist für uns dann vielleicht auch schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Zumindest das ist meine Herausforderung. Also wenn es irgendetwas gab, was ihr gerne nochmal besprochen haben möchtet, genauer erklärt haben möchtet, oder auch Ideen für die nächsten Folgen, bitte lasst es uns wissen. Wir werden das auf jeden Fall ernst nehmen und eure Wünsche erfüllen. So, das ist jetzt, ich will jetzt nicht das letzte Wort an mich reißen. Ich küsse nochmal zu dir. Aber auch von meiner Seite, danke für eure Zeit. Ich hoffe, es hat jedem, egal ob 16 oder 60 oder noch älter oder noch jünger, in irgendeiner Art und Weise geholfen. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wünsche euch, es ist heute Freitag. Wir nehmen an einem Freitag auf. Also ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr es hört. Und ich freue mich auf die nächste Zeit.
Ahoi, KI-Kapitän. Ahoi. Und tschüss.
Das Cyberlagebild.de Quiz. O sind AI, Wayback und Co.
Ja, und die heutige Idee zum Quiz kam von Michael. Er hat natürlich prompt auf der Homepage bei uns den KI-Fingerfehler gefunden. Das heißt, mehr Finger, als wir wirklich haben. Oder falsche Darstellung der Finger. Eine typische KI-Fehler-Thematik. Wer die meisten Fehler auf unserer Homepage findet, der gewinnt den Quiz. Und es sind nicht nur 1, 2 oder 3 Fehler.
Veranstaltungen, Konferenzen und spannende Webcasts.
Denkt dran, die ITSA vom 7. bis 9. Oktober in Nürnberg.
Das war schon wieder und euch eine backfreie Woche. Immer schön vor der Lage bleiben. Euer cyberlagebild.de mit Hermann.